Wir freuen uns immer wieder, wenn sich Menschen bei uns wohlfühlen und wünschen Ihnen, wünschen euch einen gesegneten Gottesdienst mit uns zusammen. Wir sind ja zurzeit in so einer Reihe, wo wir das Vaterunser miteinander anschauen. Und ich würde da heute gern eine Fortsetzung machen. Wieder so ein Fall, wo mein Gedächtnis mir einen Streich gespielt hat. Wollte mich nochmal versichern. So, heute werde ich bitte dran, dein Wille geschehe. Lest uns nochmal das Vaterunser vor. So, wie es uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, heute vierter Teil, dein Wille geschehe. Wir hatten zunächst uns angeschaut, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist. Wir hatten uns angeschaut, was es bedeutet, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Name was Besonderes sein soll für uns. Letzte Woche hat euch Thomas ein bisschen was über das Reich Gottes erzählt. Und heute nun geht's darum, dein Wille geschehe. Und als ich mir diese Bitte angeschaut habe oder als ich mir das überlegt habe, da habe ich mir gedacht, im Prinzip kann man diese Bitte auf zweierlei Weise verstehen. Ich kann sie auf eine aktive oder auf eine passive Art und Weise verstehen. Und ich möchte zunächst mal was zu dem Passiven sagen. Also wenn ich sage, dein Wille soll geschehen, dann kann das ja bedeuten, dass ich sage, Gott, ich möchte, dass dein Wille hier auf dieser Welt geschieht. Also dass ich die Leute bitte nach dem richten, was du möchtest. So, ich warte darauf, dass um mich rum der Wille Gottes geschieht. Ich sehe, da geht irgendwie so vieles schief und ich möchte gern, dass der Uli Hoeneß seine Steuern zahlt und ich möchte gern, dass der Putin nicht fremde Länder annektiert oder keine Ahnung, vielleicht sagst du, oh, ich möchte nicht, dass Präsidenten aus dem Amt gejagt werden oder weiß nicht, auf welcher politischen Seite du jetzt stehst oder so, aber jedenfalls, ich möchte, dass irgendwie in der Welt so Gottes Wille passiert. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage, Herr, ich möchte, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Also ich möchte deinen Willen tun. Und ich denke, beides ist richtig und beides ist gut. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir haben auf den Putin nicht so viel Einfluss. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß, dass der Mark Zuckerberg ab und zu mal den Barack Obama anruft. Ist mir bisher auch noch nicht gelungen. Ich gebe zu, ich habe es auch noch nicht probiert, aber ich würde vermutlich auch nicht durchkommen. Ob das bei Mark Zuckerberg viel Sinn hat, wenn der den Obama anruft, weiß ich auch nicht. Aber wir können relativ wenig Einfluss darauf nehmen, ob um uns rum in dieser Welt der Wille Gottes geschieht. Wir können dafür beten. Wir können beten, dass ja, Gott irgendwie Einfluss nimmt, dass Gott Menschenherzen umgestaltet, dass diese Welt sich irgendwie zum Besseren verändert. Und das ist in Ordnung so, aber da möchte ich heute Morgen relativ wenig drüber sagen, weil, wie gesagt, da gibt's außer, dass wir eben dafür beten, dass Gottes Wille passiert, nicht viel für uns zu tun. Ich möchte heute mich mehr damit beschäftigen, was es bedeutet, den Willen Gottes zu tun. Selbst da, wo wir andere Menschen beeinflussen können, wo wir dafür sorgen können, dass andere den Willen Gottes tun, fällt es in meinen Augen eigentlich auch in diese zweite Kategorie, nämlich wo wir den Willen Gottes tun. So, lasst uns mal anschauen, wie wir diese Bitte füllen können, was das mit unserem Leben zu tun hat, was das eigentlich bedeutet, wenn wir Gott bitten, dein Wille geschehe. Jetzt stelle ich fest, dass Gebet weniger eigentlich mit Gott zu tun hat als mit uns. Ihr habt es schon des Öfteren gesagt. Vorher saßen hier noch ein paar Kinder und hat mir einer gesagt, er hat einen Brief an Gott geschrieben. Dann habe ich gefragt, und hast du ihn schon weggeschickt? Ich sagte, nee, aber ich glaube, Gott hat den schon gelesen. Ja, habe mir gedacht, das ist richtig. Und wenn du betest, glaubst du nicht, dass Gott weiß, was du betest, bevor du es aussprichst? Glaubst du nicht, dass Gott weiß, was du brauchst? Ich glaube, im Gebet geht es nicht so sehr darum, dass Gott dann plötzlich merkt, oh ja, stimmt, das habe ich ja total übersehen. Die Sigi braucht ja dringend, keine Ahnung, was du gerade brauchst, aber irgendwas habe ich ja gar nicht gesehen. Ist ja gut, dass ich erinnert worden bin. So einer ist Gott nicht. Gott muss von uns eigentlich nicht erinnert werden. Und deswegen glaube ich persönlich, dass Gebet viel mehr mit uns zu tun hat als mit Gott. Und genauso ist es beim Willen Gottes. So, das Erste, was für mich eigentlich auf der Tagesordnung stand, als ich mir überlegt habe, wenn ich drum bete, dein Wille geschehe, ist, dass ich, also das Erste, was ich gedacht habe, war eigentlich, was ist eigentlich der Wille Gottes? Und dann später habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich noch einen Schritt vorher anfangen. Ich hoffe, dass ich euch da nicht besonders überzeugen muss, deswegen ist der Teil auch relativ kurz geraten, aber das, was davor eigentlich kommt, ist, dass wir den Willen Gottes überhaupt mal kennen sollen. Es gibt ja viele Religionen, ich denke, die Michaela hat es halt morgen kurz so ein bisschen angesprochen, wo das Verhältnis zu Gott irgendwie ganz anders ist wie bei uns. Und wo man manchmal gar keine Ahnung hat, was die Götter oder dieser Gott oder was weiß ich, was der eigentlich vorhat und so. Die Bibel spricht uns ganz, ganz deutlich darauf an, dass wir rausfinden sollen, was der Wille Gottes ist. Also heute gibt es relativ viele Bibelstellen. Ich weiß, dass viele von euch die Bibel nicht mehr mitbringen, weil wir diesen schönen Service hier anbieten. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, trotzdem eure Bibeln mitzubringen, auszupacken, weil wenn ihr das daheim nachblättern wollt oder mal wieder sucht, dann ist es ganz gut, wenn ihr es schon mal in eurer eigenen Bibel gesehen habt. Epheser Kapitel 5 werden zwei Bibelstellen sein. Die erste steht im Vers 8 bis Vers 10 und die zweite Bibelstelle steht im Vers 17. Den ersten lese ich nur in Auszügen, aber es lohnt sich, diesen ganzen Abschnitt mal in aller Ruhe sich zu Gemüte zu führen. Aber in Epheser 5, 8 bis 10, bei manchen ist es auch erster Vers 9, je nach Bibelübersetzung, da heißt es, lebt als Kinder des Lichts und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Lebt als Kinder des Lichts und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. So, der eine Teil ist, in dem ganzen Abschnitt geht es darum, dass wir uns mal geändert haben, dass wir früher eben Kinder der Finsternis waren, dass wir nach anderen Maßstäben gelebt haben und dass wir jetzt eben in dieses Reich des Lichts quasi überführt worden sind, in Gottes Reich. So, das, was Thomas das letzte Mal euch versucht hat nahezubringen. Und jetzt hat es Konsequenzen, wenn ich in dieses Reich des Lichts, in dieses Reich Gottes übergewechselt bin. Jetzt sagt Paulus, jetzt beschäftigt euch damit, was Gott wohlgefällig ist. Das ist natürlich etwas altertümliches Deutsch. Es gibt andere Übersetzungen, die das etwas moderner ausdrücken. Es heißt schlicht und ergreifend, was Gott will, was ihm gefällt, woran Gott Freude hat. So, wir sollen uns Gedanken darüber machen, was Gott eigentlich will. Und im Vers 17 heißt dann, darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Und da steckt für mich zweierlei drin. Das erste ist, wir sollen nach diesem Willen Gottes suchen. Und das zweite ist aber, dass ich für mich so zwischen den Zeilen raushöre, wenn ich nicht unverständig bin, also wenn ich, sage ich mal ganz glatt, wenn ich mich nicht blöd anstelle, oder wenn mich das nicht interessiert, dann werde ich den Willen Gottes erkennen. Und das hat damit zu tun, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es keinen Sinn macht, dass Gott will, dass ich seinen Willen tue, aber ihn mir nicht sagt. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich zu meinen Kindern sage, Kinder, ich möchte von euch gern was, aber ich sage euch nicht, was es ist. Und genauso denke ich, dass es Gott nicht macht. Er sagt, ich möchte gern, dass er meinen Willen tut, aber sage euch nicht, was ihr tun sollt. So, Gott will, dass wir seinen Willen tun. Wir wollen seinen Willen tun. Wir fragen nach seinem Willen. Dann muss das irgendwie funktionieren. Es macht für mich gar keinen anderen Sinn. Das heißt, wenn wir offen dafür sind und wenn wir diesen Wunsch haben, Gottes Willen zu tun, dann werden wir den auch erkennen. So, wenn wir uns jetzt fragen, was ist eigentlich der Wille Gottes? Da kann man ja ganze Seminare drüber machen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Da haben wir heute Morgen nicht die Zeit dazu, aber ich möchte euch so ein paar Schlaglichter einfach geben und euch vielleicht auch einen Zugang zu diesem Thema neu öffnen, wo ihr dann selber noch weiter forschen könnt. Das Einfachste ist für mich immer, wenn Gott selber sagt oder bereits gesagt hat, das will ich. Weil Gott ändert seine Meinung nicht. Im Gegensatz zu uns Menschen, bei uns kommt es ab und zu mal vor, dass wir unsere Meinung ändern. Aber wenn Gott sagt, das möchte ich, dann möchte er das auch. Und es gibt so ein paar Stellen, wo Gott sagt, das will ich. Oder wo gesagt wird, Gott will. Und fällt euch vielleicht eine ein? Sehr gut. Kommt noch? Gibt's noch was? Heiligung. Ja, genau. Gut, das ist die dritte. Und die erste, die lese ich euch jetzt vor, ist 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9, da schreibt der Apostel Petrus, der Herr zögert nicht mit der Erfüllung der Verheißung, wie einige meinen, die von Verzögerung reden. Also damit sagt er, Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Also das ist im Zusammenhang relativ klar. Und jetzt kommt er nicht. Und das sagen manche, naja, er verzögert es und was weiß ich, was da los ist. Und Petrus schreibt, er ist nur geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass sich alle bekehren. Oder zur Buße finden oder wie auch immer das dann übersetzt wird. So, was Petrus hier sagt ist, wir leben in einer Zeit, wo Gott sagt, eigentlich würde ich das jetzt ganz zum Ende bringen, aber ich möchte euch noch ein bisschen Zeit geben, weil ich möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Das ist, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, dass wir unsere Schuld abgeben und dafür neues Leben von Gott bekommen, dann würden wir, wenn Gott die Weltgeschichte jetzt zum Abschluss bringt, unversöhnt vor ihn treten. Wir würden unsere eigene Schuld mittragen und mitbringen. Und dann müsste Gott sagen, tut mir leid, in meinem Reich ist für dich kein Platz. Und das will er nicht. Und deswegen gibt er uns Zeit und gibt uns Gelegenheit, dass wir mit Gott in Ordnung kommen. Gott verzögert das Wiederkommen Jesu, damit möglichst viele Menschen diese Entscheidung treffen können, dass sie ihre Schuld abgeben und Jesus als Herrn ihres Lebens annehmen. So, wenn wir den ersten Willen Gottes mal so sehen wollen, dann ist Gott will, wenn ich das jetzt zusammenfasse, dass sich alle bekehren. Also das kommt nachher in der anderen Stelle, die lesen wir jetzt gleich, 1. Timotheus 2, Vers 4, das war das, was ihr schon gesagt habt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist genau der Punkt. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott will nicht, dass irgendjemand, jetzt sage ich es mal ganz platt, in die Hölle kommt. Sondern Gott möchte eigentlich, dass alle Menschen zu ihm kommen. So, und die Bedingungen dafür sind auch klar. Gott kann nicht einfach fünf gerade sein lassen, sondern da muss Strafe ausgesprochen werden und da muss das auch die Schuld bezahlt werden. Und das ist das, was Jesus getan hat. Da werden wir dann, denke ich, an Karfreitag und Ostern ganz viel drüber hören. Und dann gibt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 noch einen Vers, wo steht, das ist der Wille Gottes. Da geht es jetzt nur um ein bisschen was anderes. Da heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Ich habe mir extra ein bisschen eine alte Übersetzung rausgesucht. So ein bisschen sperrig. Ein bisschen, naja, können wir damit anfangen. Heiligung wissen wir nicht genau, was das heißt. Und Unzucht, davon redet heute eigentlich auch niemand mehr. Im bürgerlichen Gesetzbuch gab es mal so einen Paragraphen, der ist, weiß ich, in den 60er, 70er Jahren oder sowas abgeschafft worden. Unsere Heiligung. Lass mir kurz erklären, was damit gemeint ist. Wer von euch war da, als wir uns über Dein Name werde geheiligt unterhalten haben? Ja, irgendjemand war da, oder? Dein Name werde geheiligt. Wer hat es gehört? Okay, muss ich doch ein bisschen mehr dazu sagen. Also, heilig heißt, das ist was Besonderes. Das ist was Reines, was Abgeschiedenes, was irgendwie zu Gott gehört. So, und wenn Gott von heilig spricht, dann hat er diesen Anspruch an uns, dass er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. So, und jetzt, die meisten von uns werden vermutlich zustimmen, dass wir uns nicht als Heilige fühlen. Also, wir haben uns so darüber Gedanken gemacht, dass die biblische Vorstellung von heilig noch ein bisschen was anderes ist, wie das, was man so durch eine katholische Erziehung und der Heilige mitbekommt, sondern das hat was zu tun eben mit was Besonderes sein, für Gott auf die Seite gesetzt sein und auch was mit rein und sündlos zu sein. Und nun sagt Gott zu uns, wir sollen heilig sein. Und jetzt werden wir in der Bibel immer wieder mit Heilige angesprochen. Und das beißt sich so ein bisschen mit dem, was wir empfinden. Und das ist genau diese Spannung, in die uns das Wort Heiligung jetzt reinführt. Wir sind auf der einen Seite heilig, weil Gott uns seine Heiligkeit zuspricht. Nicht, weil wir fehlerlos wären, sondern weil Gott uns diese Heiligkeit zuspricht, weil Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Also das, ich kann das jetzt nicht so lange ausführen, wie das vielleicht gut wäre, aber ich hoffe, dass ihr das Konzept einigermaßen verstanden habt. So, wir sind nicht heilig, weil wir uns heilig verhalten, sondern wir sind heilig, weil Gott sagt, Jesus hat für dich bezahlt und deswegen spreche ich dir seine Heiligkeit zu, seine Gerechtigkeit. Und das ist das, was ganz zu Anfang passiert, wenn wir unser Leben Jesus geben. Aber jetzt beginnt ein Prozess. So, Gott sagt nicht, naja gut, jetzt ist bezahlt, jetzt kannst du leben, wie du willst. Sondern jetzt sagt Gott, so jetzt möchte ich, nachdem du geheiligt worden bist, nachdem du mein Kind geworden bist, jetzt möchte ich, nachdem du, so wie wir gelesen haben, jetzt ins Reich des Lichts gekommen bist, Kind des Lichts geworden bist, jetzt möchte ich, dass du entsprechend lebst. Jetzt möchte ich, dass du das umsetzt. Und das ist genau das, was Heiligung meint. Das ist das, dass wir unser Wesen umgestalten lassen von Gott. Dass wir ihm ähnlicher werden. Dass wir diesen Zustand der Heiligkeit, den wir jetzt schon haben, durch unsere Taten mehr und mehr entsprechen, dass unser Charakter mehr und mehr Gott ähnlich wird. Und hier heißt es, Gottes Wille ist eure Heiligung. So, das ist das, was Gott will. Er möchte, dass wir heilig werden. Und jetzt spricht Paulus hier einen Punkt an, dass ihr meidet die Unzucht. Er führt es dann anschließend nur aus, deswegen würde ich gerne diese Verse noch vor uns lesen. Vers 4 bis 7 in diesem Kapitel 4 im 1. Thessalonicher Brief. Da heißt es, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt, denn all das rächt der Herr, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Ich denke, dass Paulus hier einfach stellvertretend zwei Bereiche rausnimmt. Das eine ist Sexualität und das andere ist Geld und Besitz. Und dass er uns an diesen Punkten beispielhaft zeigt, wie so eine Heiligung aussieht. Und der erste Punkt ist, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. So, die Bibel hat eine positive Grundeinstellung zur Sexualität, aber sie gibt uns auch einen Rahmen, in der diese Sexualität stattfindet, nämlich im Rahmen der Ehe. Das ist heute nicht mein Thema, aber ich sag's einfach immer mal wieder, weil das in unserer heutigen Zeit wenig gesagt wird. Aber es ist trotzdem unsere Überzeugung, dass es richtig ist, sich die Sexualität für die Ehe aufzubewahren und die auch nur innerhalb der Ehe und auch nicht daneben auszuleben. Aber auch innerhalb der Ehe, sagt Paulus hier, sollte die Sexualität auf eine besondere Weise ausgeübt werden, nämlich in heiliger und achtungsvoller Weise. Ja, darüber kann man jetzt natürlich spekulieren, was er damit gemeint hat. Die katholische Sexualmoral ist da etwas enger, sage ich jetzt mal, und für manche von uns heute vielleicht auch etwas unverständlich, was das Heilige in Bezug auf Sexualität bedeutet, denke ich, das wird, finde ich, durch das Achtungsvoll sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. die leidenschaftliche Begierde, die Paulus hier in Kontrast setzt, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, wie das im Griechischen steht, weil das ja nun was ist, was ja, wo wir sagen, wenn wir der Psychologie heute vertrauen dürfen, den Erkenntnissen, ist ja der Sexualtrieb einer der stärksten, die es gibt. Und von daher ist die Frage, ob Begierde, ist das was Falsches? Begierde oder Leidenschaft oder ja. Das, was Paulus hier schreibt, das hat eindeutig einen negativen Touch. Und zwar nicht in dem Sinn, dass Leidenschaft grundsätzlich was Falsches wäre. Jesus selber war leidenschaftlich in vielerlei Hinsicht. Wenn wir nur an die Tempelreinigung denken, da hat Jesus einiges an Leidenschaft gezeigt. So Leidenschaft an sich ist nichts Schlimmes. Aber wenn diese Leidenschaft die Grenze zur Achtung oder den Bereich der Achtung verlässt, so möchte ich sagen, so wie es Paulus hier ausdrückt, dann kann die Sexualität auch innerhalb der Ehe zu was werden, woran Gott keinen Gefallen mehr hat. Also wenn sich die Ehepartner nicht mehr achten, nicht mehr füreinander da sind, nicht mehr sich selber einander schenken, sondern wo es nur noch darum geht, meine eigene Lust zu befriedigen und wo der andere quasi Objekt wird, dann haben wir diese Grenze überschritten, wo diese Achtung verloren geht. Und wo Paulus sagt, ja, dann ist auch die Ausübung der Sexualität innerhalb der Ehe einfach heikel. Und der zweite Bereich, von dem Paulus hier redet, da geht es ums Materielle. Sagt er, dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt. Ich hoffe, dass das was ist, was ich uns nicht extra nochmal sagen muss. Meine Frau wird heute bei den Kindern was zu dem Thema machen, wo es darum geht, du sollst nicht stehlen. Und wo sie dann Beispiele den Kindern zeigen wird, wo Leute dieses Gebot übertreten, ohne es vielleicht zu wissen. Da geht es dann um so Sachen wie CDs kopieren, bei der Steuererklärung nicht so ganz ehrlich zu sein oder dann auch jemandem den guten Ruf zu rauben. Auch interessant gefunden, das mal so zu sehen. So, Paulus spricht davon, dass wir einfach ehrlich sein sollen. Wir sollen in geschäftlichen, was weiß ich, unseren Arbeitgeber nicht betrügen, indem wir blau machen oder was weiß ich, irgendwelche Geschichten. Ich denke, ihr versteht, um was es da geht. So, wir haben, sag ich mal, zwei große Bereiche. Man könnte sicher noch mehr finden, aber um der Zeit willen möchte ich das mal dabei bewenden lassen. Zwei Bereiche, von denen uns die Bibel ganz deutlich sagt, was Gott will. Nämlich erstens, dass wir, sage ich es mal ganz platt, uns bekehren, dass wir zu ihm finden, dass wir unser Leben mit ihm ins Reine bringen. Und das Zweite, dass wir anschließend entsprechend leben, also Heiligung. Und jetzt weiß ich, dass speziell dieser zweite Teil, wo es darum geht, nun diese Gebote Gottes im Alltag irgendwie umzusetzen, dass das manchen Leuten ein bisschen Angst macht. Und dass sie sagen, ja, wenn ich mich jetzt an Gottes Willen halten muss, dann habe ich so viele Einschränkungen. Dann darf ich das nicht mehr tun und das nicht mehr tun und das nicht mehr tun. So, das sind die typischen Fragen. Ich weiß nicht, ob ihr die früher gestellt habt, bevor ihr zu Jesus gekommen seid, oder ob euch das eine Zeit lang abgehalten hat. So, darf ich als Christ noch tanzen? Darf man als Christ Karten spielen? Das ist heute vielleicht nicht mehr so das große Thema. Darf man als Christ Hosen anziehen? Als Christin? Wir haben jetzt erst sind wir daran erinnert worden, in den ersten Jahren unserer Schule in Ulm, da hatten wir Kontakt zu Geschwistern, die gesagt haben, wir können unsere Kinder nicht zu euch auf die Schule schicken, wir würden das gerne tun, aber weil ich habe die Lehrerin Hosen an. Und da haben wir gesagt, ja, ist es dann besser, wenn sie von ungläubigen Lehrern unterrichtet werden? Sagen sie, ja, weil da können wir sagen, das sind Ungläubige, die wissen es nicht besser. Dann haben wir gedacht, okay, da scheinen mir die Wertmaßstäbe doch etwas anders gesetzt zu sein, als ich das für richtig halten würde. Aber gut, wie auch immer, darf man als Christ bestimmte Haartracht tragen? Darf man als Christ rauchen? Darf man als Christ Alkohol trinken? Darf man als Christ Ego-Shooter spielen? Darf man als Christ zu schnell fahren im Auto? Darf man... Danke für diese Bemerkung einer erfahrenen Autofahrerin. So. Und da gibt's verschiedene Dinge, darf ich als Christ nur dieses oder jenes tun? So. Und der Hintergrund dieser Frage ist immer, oh je, wenn ich mich dazu entscheide, ein Leben mit Jesus zu führen, dann muss ich ja so viel aufgeben. Und dann wird mein Leben so öde und so traurig und ja. Und da habe ich einen ganz anderen Ansatz. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, darf ich als Christ noch, dann werdet ihr von mir selten eigentlich eine Antwort hören, das darf man als Christ und das darf man nicht. Es gibt schon Punkte, wo ich eine klare Meinung habe, wo ich sage, da gibt es für mich eigentlich auch keine großen Diskussionen. Aber der Punkt ist für mich ein ganz anderer. Guck mal jetzt, Michaela, du hast es erzählt von dem Drogensüchtigen. Genau. Also wenn der Drogensüchtige jetzt zu mir kommen würde und sagen, Wolfgang, wenn ich Christ werde, muss ich das Haschisch dann aufhören? Dann würde ich sagen, du musst nicht. Du darfst. Du kannst. Du kannst endlich von diesem Dreck loskommen. So, der Gedanke, der dahinter steckt, ist, ich habe was Gutes und wenn ich zu Gott komme, dann nimmt er mir das weg. Und Gott möchte unser Denken verändern. Gott möchte, dass wir verstehen, dass das, was er uns wegnehmen will, letztendlich nicht gut für uns ist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wenn wir verstehen, was der Wille Gottes ist, dann werden wir keine Angst mehr davor haben, ihn zu tun. Wer seine Bibel da hat, wenn du bisher nichts aufgeschlagen hast, schlag diese Bibelstelle auf. Römer 12, Vers 2. Ihr kennt es schon. Ja. Wolfgang immer mit Römer 12, Vers 2. Aber das ist so ein zentraler Vers. Lern den auswendig. Das ist einer der Verse, wenn ich dich nachts um 12 weck und ich anrufe und sage, Römer 12, Vers 2. Dann muss es kommen wie aus der Pistole geschossen. Hast du Luther? Na, ich habe nochmal eine andere. Auch egal. Jetzt mache ich das mal, wie ich es von Augustin gelernt habe. Jetzt lesen wir das mal alle miteinander. Okay? 1, 2, 3. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, wer hat's gemerkt? Was ist der Wille Gottes? Aha, also, lasst uns das mal so ein bisschen auf unserer Zunge oder in unseren Ohren oder in unseren Herzen zergehen. Der Wille Gottes ist A, gut. Der Wille Gottes ist also nicht schlecht. Also wenn ich mich frage, was ist der Wille Gottes, dann brauche ich keine Angst zu haben, weil ich weiß, der Wille Gottes für mich ist gut. Amen. Der Wille Gottes ist wohlgefällig. So, was heißt wohlgefällig? Das ist was, was mir eigentlich gefallen könnte, sollte, müsste. Er ist wohlgefällig. Wenn mein Denken nicht ein bisschen verborgen ist, dann müsste mir der Wille Gottes eigentlich gefallen. Und das Dritte ist, der Wille Gottes ist vollkommen. Guck mal, ich versuche es immer mit Logik. Ich gebe zu, ich verliere jetzt da wahrscheinlich einen Teil von euch, aber ich überlege mir das immer wieder und denke mir, also wenn ich schon an Gott glaube, versteht ihr, dann möchte ich es ja richtig machen. Und da überlege ich mir Dinge. Wenn ich wirklich an Gott glaube, glaube ich dann, dass ich einen guten Gott habe. Oder? Oder? Ihr glaubt an einen guten Gott. So, und der Gott möchte was Positives für mich. Und der Gott ist allmächtig und der ist allwissend und der ist, was weiß ich was, alles. Und glaubt ihr wirklich, dass der Wille, den Gott für mich hat, irgendwie verbessert werden könnte? Also, wenn ich da... Ja, gut, ich komme ja jetzt auf das vollkommen drauf, aber rein von der Logik her, wenn Gott alles weiß, er weiß all die Faktoren, die ich nicht kenne. Der weiß, wie die Wirtschaft in 5 Jahren aussieht. Der weiß, wie es meinem jetzigen Arbeitgeber in der Zeit gehen wird. Der weiß, was mit meiner Familie passiert. Der weiß, wie meine Gesundheit sein wird. Der weiß alles. Und dann sagt Gott, Wolfgang, mach das so und so. Und ich sage, ja, weiß Gott, ich denke, das könnte man besser machen. Hallo? Das ist sowas von unlogisch, dass ich zu Gott sage, du, ich glaube, dass dein Wille irgendwie... Also, Ich hätte eine bessere Idee. Das kannst du am Anfang gerne machen. Ich denke, da ist Gott auch humorvoll genug, dass er das aushält. Aber er wird das aussitzen, glaub mir das. Und du wirst das vielleicht Wochen, Monate, wenn du hartnäckig bist, vielleicht sogar Jahre machen. Wenn du vollkommen beratungsresistent bist, vielleicht auch noch länger. Aber irgendwann wirst du zu dem Punkt kommen, wo du sagst, also ich glaube nicht, dass ich es besser weiß als Gott. Und dann kommst du zu dem Punkt, den ich sagen, das hätte ich eigentlich von Anfang an wissen können, weil in Römer 12, Vers 2 steht, der Wille Gottes ist vollkommen. So, jetzt kannst du sagen, aber es sieht für mich nicht so vollkommen aus, wenn ich das jetzt machen muss oder wenn ich das nicht mehr machen darf. Und jetzt kommt der Glaube. Jetzt kommt es drauf an. Vertraust du Gott? Das ist das, was Glaube sagt. Traust du Gott zu, dass er es gut mit dir meint? Und wenn du das tust, dann sag, okay, Gott, wenn du das sagst, so wie der Petrus. Ihr kennt die Geschichte, wie Petrus vom Fischen kommt und er sagt, Jesus, und? Habt ihr was gefangen? Und ich sage, Petrus, wir haben die ganze Nacht gefischt. Und, also ihr habt wahrscheinlich schon Predigten genug darüber gehört, die Fische kommen nachts nach oben, weil es da oben kühler ist, und tagsüber gehen sie tiefer und da kann man sie nicht mehr fangen. Und jetzt ist Tag und der Petrus kommt zurück und er hat nichts gefangen, die ganze Nacht. Und er sagt, Jesus, fahr doch mal raus und wirf dein Netz auf die rechte Seite des Bootes. Und jeder normale Mensch würde denken, Jesus, du bist Zimmermann, ich bin Fischer. Und jetzt sage ich dir mal was. Tagsüber keine Fische. Nachts auch manchmal keine Fische, aber tagsüber auf jeden Fall keine Fische. Und was sagt Petrus? Er sagt, Jesus, okay, wenn du das sagst, ich mach das. Und Petrus fährt raus und er macht einen riesen Fischfang. So, für dich sieht der Wille Gottes vielleicht gar nicht so gut und vollkommen aus. Aber ich möchte dir Mut machen, dich darauf einzulassen. Tu den Willen Gottes und du wirst sehen, das ist gut für dich. Kann ich dir nicht beweisen, aber das ist was, was du im Glauben annehmen kannst. Zu dieser Stelle, Römer 12, Vers 12, gehört für mich immer Johannes 10, Vers 10. Kennt ihr auch schon auswendig, hoffentlich. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist das, was uns der Feind alles wegnehmen möchte. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist das Ziel Gottes. So, Gott möchte das Gute für uns und der Feind möchte das Schlechte für uns. Und jetzt ist die Frage, wie stellt er das an? Da haben wir kürzlich auch schon drüber gesprochen. Er versucht uns zum Ungehorsam zu verleiten oder uns dahin zu führen. Gott sagt in 5. Mose 11, 26 bis 28, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor, den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht. Gott hat seinem Volk im Alten Testament gesagt, Leute, ist ganz einfach, ihr macht, was ich euch gesagt habe, dann habt ihr einen Segen, oder ihr lasst es bleiben, dann habt ihr den Fluch. So einfach. Und das kannst du jetzt glauben, oder kannst du es bleiben lassen. Aber die Taktik des Feindes ist heute dieselbe wie damals. Er versucht uns vom Segen abzuhalten, sprich vom Gehorsam. Er versucht uns, den Willen Gottes irgendwie madig zu machen. Das sehen wir schon im Paradies. Die Schlange sagt, hier dürft ihr nichts essen hier. Das sagt die Eva, doch, wir dürfen alles essen. Aber von diesem einen Baum hat Gott gesagt, das sollen wir nichts essen. War eine gute Regel. Alles gar nicht wahr. Der will euch bloß was vorenthalten. Gottes Wille ist nicht gut für dich. Wenn du davon essen würdest, dann, das wäre ganz super. Und die Eva und nachher der Adam, die fallen darauf rein und sagen, okay, wahrscheinlich hat Gott uns doch irgendwie sein Wille doch nicht so vollkommen und so gut. Probieren wir das mal aus. Hat kurz gut geschmeckt, aber hinterher hatten sie einen Nachteil davon. Schon klein. Gestorben, sind aus dem Paradies rausgeflogen, ihre ganzen Nachkommenschaft war von Gott getrennt, aber sie hatten eine leckere Frucht. Man kann sich ja mal überlegen, ob man langfristig was Gutes haben will oder ob man kurzfristig Spaß haben möchte. Gut. Wenn wir uns also um den Willen Gottes Gedanken machen, dann stellen wir fest, Gottes Wille ist gut. Das ist vollkommen, das ist wohlgefällig. Und jetzt sagt uns Jesus noch was. Da steckt zwar der Wille Gottes nicht drin, aber das haben wir uns kürzlich auch miteinander angeschaut, Matthäus 6, Vers 33. Vermutlich hast du den letzten Sonntag auch angesprochen, vermute ich mal. Wo es heißt, trachtet zuerst. Darf ich nicht mehr dazukommen? Okay. Das ist ja prima. Matthäus 6, 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Ich habe das immer wieder gesagt. Ich sage das gern immer wieder. Und nochmal, damit wir es wirklich verstehen. Wenn wir uns um Gottes Sache kümmern, dann kümmert er sich um unsere Sache. Wenn wir Gottes Reich an die erste Stelle setzen, dann versorgt er uns mit dem, was wir zum Leben brauchen. Anders ausgedrückt, wenn wir mit Gott leben, kommen wir nicht zu kurz. Samuel Schneider ärgert die Ulmer Gemeinde immer wieder, indem er sagt, sag mal alle, nicht zu kurz. Machen wir das mal kurz hier. Sag mal, nicht zu kurz. Ja. Ich weiß, ob wir das hier einführen, aber das sind so Sachen, wo ich mir manchmal denke, das müssen wir wirklich verstehen. Wenn ich zu Gott gehöre, komme ich nicht zu kurz. Das sieht zwar immer so aus. Wenn du zum Beispiel die Christen in Nordkorea fragen würdest, oder im Sudan, oder in Saudi-Arabien, oder im Irak, oder in Syrien, oder wo auch immer. Und die sagen würdest, ihr könnt es doch besser haben ohne Gott. Ob die nicht sagen würden, wir kommen nicht zu kurz. Das ist von hier aus vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber alles, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass gerade Leute, die es richtig schwer haben im Leben, die richtig Probleme haben, die, wo du äußerlich, also als Außenstehender sagen würdest, die haben doch echt Mangel. Dass die sagen, ich habe in Jesus so viel mehr und ich möchte es um nichts in der Welt eintauschen. Und jetzt komme ich zu diesem letzten Punkt. Da habe ich ein bisschen mehr, aber ich werde da gar nicht so viel dazu sagen. Natürlich kann es sein, dass uns diese Entscheidung für Jesus auch was kostet. Ich habe das jetzt schon angedeutet. Wir leben nicht in Nordkorea. Wir werden nicht eingesperrt, bloß weil wir eine Bibel besitzen. Wir werden nicht gefoltert, weil wir einen Gottesdienst besucht haben. Aber es kann schon sein, dass du hier und da Nachteile haben wirst. Jesus sagt seinen Leuten, die ihm nachgefolgt sind, sagt er, Leute, wenn ihr nicht bereit seid, alles aufzugeben, wenn ihr nicht bereit seid, das Kreuz auf euch zu nehmen, also zu sterben für euren Glauben, dann lasst es besser bleiben. Und ich denke mir jedes Mal, also wenn ich Evangelist wäre, ich würde es nicht sagen. Dann würde ich sagen, das finden die schon noch früh genug raus. Hauptsache, sie sind mal dabei. Und dann, wenn sie so ein bisschen mitbekommen haben, dass Jesus wirklich gut ist zu ihnen, dann kann man sagen, ja, weißt du, könnte es passieren und so. Jesus sagt uns das im Voraus. Er sagt, Leute, es könnte sein, dass ihr Nachteile habt. Überlegt euch gut, ob ihr bereit seid, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, also ich habe bisher in meinem Leben wenig Gegenwind erlebt. Ich habe eigentlich keine Verfolgung wirklich erlebt. Ich denke, je nachdem, wo du Verfolgung ansiedelst, werden die meisten vermutlich sagen, sie haben noch keine Verfolgung erlebt. Aber, was weiß ich, man wird schon mal ausgelacht oder man wird schräg angeguckt oder keine Ahnung. Aber was auch immer kommen würde, ich weiß, dass meine Entscheidung feststeht. Ich möchte es nicht sagen, ich weiß, dass ich nicht umkippen würde. Ich glaube, das kann niemand von uns sagen. Aber ich weiß, dass das, was ich in Jesus habe, so viel wertvoller ist als alles, was ich in dieser Welt haben könnte, dass ich nicht bereit wäre, das einzutauschen. Nach menschlichem Ermessen jedenfalls. Und dass es sehr viel besser ist, mit Jesus zu leben, als irgendwas, was ich sonst erreichen könnte ohne Jesus. Und deswegen möchte ich uns das einfach ja, so weitergeben, wie es uns Jesus gesagt hat. Dem Willen Gottes zu tun ist was unglaublich Gutes und Schönes und Segensreiches. Und wenn es uns was kostet, dann soll es uns was kosten. Aber für mich gibt es keine Alternative zu diesem Weg. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann heißt es eigentlich, wenn wir es übersetzen, ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Weil das nur auf die Umwelt zu beschränken und zu sagen, ich möchte, dass alle anderen Willen Gottes tun, aber ich selber bin nicht bereit dazu, das geht irgendwie gar nicht. So, wenn wir jetzt beten oder gebetet haben oder in Zukunft beten werden, dein Wille geschehe, dann denken wir vielleicht daran, das heißt eigentlich, ich will deinen Willen tun. Und dann denkt ihr vielleicht an Römer 12, Vers 2. Der Wille Gottes ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Das nehmen wir mit. Und wenn es dann mal schwierig wird und wenn wir sagen, ah, aber irgendwie gefällt mir das nicht, dann sage ich, okay, der Wille Gottes ist vollkommen. Mach's trotzdem. Und wenn jemand von euch dieses Experiment macht und nach einem Monat sagt, das hat nicht funktioniert, ich habe den Willen Gottes getan und ich habe den Eindruck, es geht bergab mit meinem Leben und irgendwie, das funktioniert alles nicht, dann komm zu mir. Und wasch mir den Kopf. Und sag mir, Wolfgang, was du gepredigt hast, ist Käse. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass keiner kommen wird. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Text gegeben hast, dass du uns dieses Modellgebet gegeben hast und dass wir daraus so viel lernen können. Und Herr, so stehen wir heute vor dieser Entscheidung, ob wir deinen Willen tun wollen oder nicht. Und ich für meinen Teil habe das entschieden, Herr. Ich möchte deinen Willen tun, weil ich weiß, dass dein Wille gut ist für mich und auch für die Menschen um mich herum. Und ich danke dir, Herr, dass es keinen besseren Weg gibt, als dir zu folgen und in deinen Wegen zu gehen. Und ich wünsche mir einfach, Herr, dass jeder von uns heute hier rausgeht und entweder davon überzeugt ist oder es wenigstens versuchen möchte. Und ich bitte dich, Herr, dass du einfach jedem Einzelnen einen guten Weg zeigst, Herr, und dass jeder diese Erfahrung einfach machen wird, dass du den Segen geben wirst, Herr, da, wo wir uns in deine Gebote halten. Danke dir, Herr, dass es ja eigentlich gar kein Risiko ist, mit dir zu gehen, Herr. Du sagst uns ganz klar, was uns erwarten könnte. Wir wissen genau, was uns erwartet, und wir wissen vor allem, dass wir am Ende die Gewinner sein werden und dass wir ja die Ewigkeit mit dir verbringen werden und dass es schon hier auf Erden eigentlich nichts Besseres gibt, als mit dir zu gehen. Und für all diejenigen, Herr, die jetzt vielleicht immer noch zögerlich sind und Angst haben oder Bedenken haben, ob das wirklich funktioniert und ob sie sich da wirklich drauf einlassen sollen, Herr, ich bitte dich einfach, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen diesen Mut schenkst, dich auf dich einzulassen und diesen Schritt einfach mit dir zu gehen. Amen.